Eigentlich ist Glauben schön.
Glauben ist das Schönste auf der Welt.
Einige meiner Freunde sehen das nicht so.
Leider gehen viele an diesem Schatz vorbei, weil sie ihn nicht kennen.
Warum erklärt uns das niemand so richtig?
Habe mir schon oft überlegt, wie man den Glauben so erklären könnte, dass er Freude macht.
Gott sei Dank hat mein Onkel mir das Buch mit den Briefen an Kerstin geschenkt.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Briefe unseres Glaubensbuches Glauben ist schön sind an ein junges Mädchen namens Kerstin gerichtet. Und diese Kerstin erzählt uns, sie ist ganz besonders begeistert von einem Wunder Christi, nämlich von der Stillung des Sturmes auf dem Meer. Die Jünger, die in Angst geraten sind vor den mächtigen Wogen und die dann erleben, wie der Herr seine Hand ausstreckt über das Wasser und wie plötzlich Stille einkehrt. Am Ende dieser Wundergeschichte fragen die Menschen, wer ist denn dieser, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Eine Frage, die an dieser Stelle aufklingt, aber die an vielen anderen Stellen in der Heiligen Schrift auch aufgeworfen wird und die seither in den Jahrhunderten überhaupt nicht mehr zur Ruhe gekommen ist. Denn die Menschen haben ja gespürt, hier ist einer, der ist etwas ganz Besonderes. Die Wunder, die er wirkt, viele Dinge sind da überhaupt unerklärbar, aber doch Tatsachen, sie sind wirklich geschehen. Die Art und Weise, wie er das Reich Gottes verkündet, das ist so einzigartig, das hebt sich so ab von allem anderen, was in dieser Welt sonst verkündet worden ist. Was ist das für einer? Die Kirche gibt darauf eine sehr einfache und ganz klare Antwort. Sie sagt nämlich, er ist der menschgewordene Sohn Gottes. Und diese wichtige Aussage ist Thema unserer heutigen Sendung. Jesus, Gott und Mensch. Zugleich aber heißt die Hauptüberschrift, er ist einer von uns geworden. Einer von uns. Das heißt doch erstmal, dass wir ihn betrachten müssen, wie er denn so als Mensch gelebt hat. War denn Jesus wirklich ein Mensch, so einer wie wir? Was lesen wir denn über ihn? Was erfahren wir über ihn? Patricia, in der Bibel habt auch ihr schon eine Menge über ihn gelesen, am Sonntag im Evangelium alles Mögliche von ihm gehört. Kann man das sagen, er ist ein Mensch wie wir?
Ja, natürlich. Man erfährt immer davon, wie Jesus fröhlich ist, auch mal zornig. Man erfährt, wo er aufgewachsen ist. Man erfährt von seinen Freunden, dass er ein Handwerk erlernt hat. Also wirklich Mensch, dass er ein Mensch ist und dem Menschen vollkommen gleich ist, außer in der Sünde.
Wie er da in der Familie Nazareth aufwächst, wie er mit seinen Freunden umgeht, manchmal wie er voller Zorn ist. Das alles sind doch lauter rein menschliche Eigenschaften, wo man deutlich erkennen kann, das ist wirklich ein Mensch. Der geht hier mit uns, der ist hier bei uns, der unterscheidet sich von uns gar nicht. Du hast eine Ausnahme angedeutet, ausgenommen die Sünde. Zunächst aber müssen wir einfach mal feststellen, Jesus ist ein wirklicher Mensch, so wie es beschrieben wird. Es ist gar nicht so selbstverständlich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gerade diesen Gesichtspunkt einmal zu betonen. Selbst bei frommen Christen ist manchmal die Neigung, nur zu ihm aufzuschauen, nach oben. Er ist der Sohn Gottes über uns, dass wir ihn anbeten und verehren. Alles richtig. Aber manche vergessen dabei, dass er auch ein wirklicher Mensch ist. Dass er auf dieser Welt einer von uns gewesen ist und so gelebt hat, wie wir alle. Das ist anscheinend für die, die an ihn glauben wollen, gar nicht so ganz leicht. Und so ist in der Urkirche auch zunächst eine ganz starke Strömung entstanden, die gesagt hat, zwei Naturen in Christus, göttliche und menschliche, das kann es nicht geben. Wir glauben nur an die eine Natur in Christus. Monophysiten, so haben sie sich genannt, diejenigen, die nur an eine Natur in Christus glaubten, nämlich an die göttliche. Die sagten, der ist Gott. So Großes kann nur Gott wirken, wie er es getan hat, aber nicht wirklicher Mensch. Der ist Gott als Gott auf dieser Welt erschienen. Er hat seine Botschaft verkündet, aber Mensch wirklich geworden, das ist er nicht. Wir erkennen in ihm die göttliche Größe, aber nur diese eine göttliche Natur erkennen wir an. Wirklich Mensch geworden ist er nicht. Wäre es so, ja, wie kämen wir dann mit der Bibel und dem, was sie uns aussagt, zurecht? Was würde das für uns und unseren Glauben bedeuten, Patricia?
Ja, ich glaube, der Glaube würde dann gar keinen Sinn mehr wirklich machen. Diese Hoffnung auf die Erlösung ginge verloren. Dass uns Jesus erlöst hat, das wäre dann ja alles nur gespielt oder nicht echt.
Er wäre sozusagen nur zum Schein Mensch geworden und dann wären wir eigentlich auch nur zum Schein erlöst. Die Bibel redet aber von Fakten, von Tatsachen, die sagt, schaut ihn euch doch an, so wie du das gerade eben geschildert hast. Er ist doch wirklich einer von uns geworden, er lebt hier unter uns. Das abzustreiten, das würde doch bedeuten, wir erheben ihn in eine Sphäre der Unwirklichkeit. Seine Menschwerdung gilt nicht. So aber lehrt die Kirche beide Seiten. Sie sagt, Jesus ist wahrer Mensch, Jesus ist aber auch wahrer Sohn Gottes. Und das ist natürlich der viel größere, auch der viel schwierigere Anspruch, den der Glaube an uns richtet. Und wir fragen uns, ist er in der Bibel begründet? Es gibt heute so manche Menschen, die möchten diesem großen Anspruch Jesu, dieser Glaubensverkündigung der Kirche, am liebsten ausweichen. Sie möchten sich nicht gegen Jesus stellen, weil sie begreifen, dass er etwas Großes in der Welt bewirkt hat. Aber sie sagen, Gottes Sohn, das ist eigentlich ein bisschen zu viel verlangt. Das sollen wir von ihm glauben. Wie sollten wir denn das glauben? Wir nehmen wieder die Bibel zur Hand und sprechen über Jesus, wie er selbst sich geäußert hat. Wenn er zum Beispiel sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Patricia, das würde jemand zu dir sagen. Wenn du deinen Vater oder deine Mutter mehr liebst als mich, dann bist du meiner nicht wert. Wie würdest du auf einen solchen Menschen reagieren?
Ich wäre total geschockt. Ich könnte das auch gar nicht glauben, was mir dieser Mensch sagt. Ich fände das wahrscheinlich als erstes sogar unsinnig.
Das kann einer, der ein normaler Mensch ist, der nicht eines ganz besonderen höheren Ranges ist, der kann das doch nicht fordern. Sonst würden wir sagen, das ist ja unglaublich. Das ist ja eine Unverschämtheit, so uns anzusprechen. Mich sollst du mehr lieben als deinen Vater und deine Mutter. Das verlange ich von dir. Da würden wir sagen, mit welchem Recht denn? Also, wenn Jesus das verlangt, dann muss doch wohl noch mehr in ihm stecken. Eines Tages bringt er es sogar auf die Formel, ich und der Vater sind eins. Und wie reagieren die Leute? Das wird uns ja geschildert in der Bibel.
Ja, sie schmeißen sogar Steine auf ihn.
Warum werfen sie Steine? Er sagt, ich und der Vater sind eins und da greifen sie nach den Steinen.
Ja, sie erkennen ihn zwar nicht als Gott, aber sie erkennen immer noch die Größe seines Anspruches. Sie wissen also, was er sagt. Wenn er lügen sollte, dann wäre das einfach nur Gotteslästerung.
Er hat Gott gelästert, das sagen sie, weil sie einfach begreifen, das, was er da beansprucht, das geht über alles Maß hinaus. Wenn einer sagt, ich und der Vater, wir sind eins, dann hat er sich an die Stelle Gottes gesetzt. Das Höchste für sich selber beansprucht, was überhaupt denkbar ist. Da kann man schon verstehen. Ich möchte fast ein wenig polemisch fragen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wer ist denn eigentlich näher mit seinem Begreifen an dem Anspruch, den Jesus stellt? Diejenigen, die heute sagen, nun, wir wollen ihn gern anerkennen als einen Wohltäter der Menschheit, als einen, der Großartiges und Wichtiges verkündet hat, der für den Frieden eingetreten ist. Vieles Großes können wir über Jesus sagen, aber Sohn Gottes, das ist uns zu viel verlangt. Diesen Glauben, den die Kirche da von uns fordert, den können wir nicht einlösen. Wer ist näher dran an dem, was Jesus wirklich getan und gelehrt hat? Diejenigen, die so den Baum auf beiden Schultern tragen möchten, ihn zwar anerkennen möchten, aber doch nicht als Sohn Gottes. Oder die anderen, die sagen, der hat Gott gelästert, wir schmeißen ihn mit Steinen tot, nach unserem Gesetz. Ich möchte fast mal fragen und gebe die Frage nochmal zurück an Patricia. Wer von diesen beiden Gruppen hat eigentlich den Anspruch Jesu schärfer begriffen?
Ja, ich würde sagen, eher die Steine geschmissen haben, weil sie begriffen haben, einfach was Jesus da sagt, ist einfach unglaublich. Und das zeigt einfach, ja, sie haben wirklich diesen riesigen Anspruch verstanden und ja.
Die Herausforderung, die da drin steckt. Und damit wird für uns alle ja sehr deutlich, wenn wir über Jesus sprechen, werden wir vor ein Entweder-Oder geführt. Man kann nicht beides haben und sagen, nun, da gehen wir so liberal und nett mit um. Es gibt viele Religionsstifter auf der Welt, es gibt viele Wohltäter der Menschheit. Da gibt es Gandhi und Albert Schweitzer und Jesus Christus und wen auch alles. Viele, die Gutes getan haben auf der Welt. So wollen wir ihn gerne akzeptieren. Aber was die Kirche da alles an Glauben erzählt, das lassen wir mal weg. Das kann man den Menschen heute nicht mehr zumuten. Dieser Kompromiss ist unmöglich. Wenn Jesus nicht Sohn Gottes ist, dann ist der Anspruch, den er gestellt hat, unberechtigt. Dann ist er eine unglaubliche Anmaßung. Dann muss Jesus auch als Mensch abgelehnt werden, weil er etwas eingefordert hat, was einem Menschen niemals zusteht. Vor dieses Entweder-Oder werden wir durch ihn selber geführt. Und das bis zur letzten Konsequenz. Denn am Ende steht er ja vor dem hohen Priester als Angeklagter. Und da wird ihm ja gefragt, bist du der Sohn Gottes? Und er antwortet dem hohen Priester und erhebt vor dem hohen Priester diesen Anspruch. Dann antwortet der hohe Priester, jetzt haben wir es doch alle selbst gehört. Er hat Gott gelästert. Und dann brüllen sie alle, das haben wir alle noch aus der Passionsgeschichte in Erinnerung.
Ja, kreuzigt ihn.
Kreuzigt ihn, ans Kreuz mit ihm. Er hat Gott gelästert, er ist erledigt. So geht also Jesus für den Anspruch, dass er Gottes Sohn ist, sogar in den Tod. Wie kann man dann diesen Anspruch aus seinem Lebensbild streichen und sagen, ich will ihn als Mensch anerkennen, aber nicht als Gottes Sohn? Das geht nicht. Und wir können der Kirche dankbar sein, dass sie diese Frage von Anfang an mit äußerster Präzision und Schärfe gestellt hat. Natürlich haben die Christen in der Urkirche um diese Frage gerungen. Natürlich haben sie sich auseinandergesetzt, zum Beispiel mit den vorhin schon genannten Monophysiten, die ihn nur als Gottes Sohn, aber nicht als Mensch anerkennen wollten. Das Umgekehrte gab es bald auch. Die Arianer, die sagten, Jesus eines vielleicht das großartigste Geschöpf Gottes, aber nicht Gott selber. Auch die wollten Christen sein, aber ihn nicht als Gottes Sohn anerkennen. Die Kirche blieb eisern. Und schon in dem ersten Konzil, das sie durchgeführt hat im 4. Jahrhundert in der Nähe von Konstantinopel, wurde ganz eindeutig gesagt, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Hätte sie das nicht gemacht und hätte sie diesen Glauben nicht durchgehalten, auch gegen alle Anfeindungen, gegen alle Verfälschungen, gegen alle Oberflächlichkeit, von denen wir ja eben schon miteinander gesprochen haben, was wäre die Konsequenz gewesen, wenn die Kirche es aufgeben würde, in Jesus den Sohn Gottes zu sehen? Dann würde ja manches auch sonst noch verschwinden aus unserem Glauben, Patricia.
Ja, natürlich. Ich denke, vieles würde dann keinen Sinn mehr machen. Man würde sich dann fragen, ja, ach, wer soll denn dann der Vater sein? Wer soll denn dann der Heilige Geist sein? Es würden so viele Fragen entstehen. Also ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch sagen könnte, ja, ich glaube an Gott.
In Wirklichkeit erhebt er diesen Anspruch von Anfang an. Er ist den Aposteln gegenüber der Herr. Und so reden sie ihn auch an. Er ist der Herr. Und das ist nichts anderes, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, als der alte alttestamentliche Gottestitel. Er ist der Herr. Das ist keine nebensächliche Frage. Weil er als der Herr anerkannt worden ist, und zwar als der einzige Herr, der über Himmel und Erde herrscht, darum darf niemals ein Mensch diesen selben Titel beanspruchen. Die römischen Kaiser haben göttliche Ehren eingefordert und die Christen der damaligen Zeit sind eher in den Tod gegangen, als dass sie die Einzigartigkeit des Herrn Christus aufgegeben hätten, dem Kaiser gleiche Ehren zugebilligt hätten. Wenn wir einmal genauer darüber nachdenken, erkennen wir plötzlich etwas ganz Wichtiges in der Menschheitsgeschichte, weil man nur Christus als den Herrn anerkennt. Und keinem Menschen auf dieser Welt solch eine göttliche Herrschaft zutraut und zubilligt. Darum ist eigentlich vom Christentum her jede Art von Gewaltherrschaft von vornherein schon unterbunden. Es hat immer wieder Abweichungen davon gegeben. Es hat immer wieder Versuche gegeben, sogar im Namen des Christentums Gewalt auszuüben. Aber der grundsätzliche Gedanke ist seither in der Welt. Nur einer darf göttliche Ehren beanspruchen, er, der selber Gottes Sohn ist, aber Mensch geworden ist. Damit ist dem menschlichen Machtstreben die Spitze abgebrochen. Keiner hat je das Recht, sich an Gottes Stelle zu setzen und dadurch über Menschen zu regieren. So ist die Lehre von der Gottheit Christi auch der Anfang der menschlichen Freiheit, sich nicht zu unterwerfen unter solche Ansprüche, sondern nur den Sohn Gottes als den wahren Herrn anzuerkennen. Jesus, Gott und Mensch in einer Person, göttliche Natur und menschliche Natur. Es ist ein ungeheuer schwieriger Glaubenssatz und doch ist es das Kernstück unseres Glaubens. Er ist wahrhaft Mensch geworden, einer von uns. Darüber nachzudenken, lohnt sich noch mehr. Und obwohl das in unserer Zeit so oft schon in neblige Unsicherheit und Undeutlichkeit geraten ist und viele Menschen mit diesem klaren Anspruch des Glaubens nicht zurechtkommen, brechen doch immer wieder Sehnsüchte auf, gerade dieses zu bedenken. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, ob nicht bei dem Weihnachtsfest, das die Menschen feiern, das sie in der ganzen Welt feiern mit so viel Aufwand, ob da nicht letzten Endes doch noch ein wenig mehr dahinter steckt, als nur ein wenig ein verkitschtes und vom Konsum überflutetes Fest zu feiern. Was wird denn Weihnachten gefeiert, Patricia?
Ja, gerade dass Gott auch Mensch geworden ist.
Und wenn wir da die Gottheit streichen würden, was gäbe es da zu feiern? Ein Kind in einer armseligen Krippe?
Ja eben, es gäbe eigentlich nichts mehr zu feiern. Es würde sich alles nur noch um Geschenke handeln.
Wenn wir dieses Ereignis reduzieren würden auf eine bloße Geburt, dann müsste man sagen, eine jämmerliche Angelegenheit. Absolut kein Grund zum Feiern. Aber wenn die Menschen dann doch die Weihnachtsgeschichte wieder erzählen, wenn sie von den Engeln hören, wenn sie das mitfeiern, wenn sie sich ansprechen lassen von dieser weihnachtlichen Botschaft. Ich kann es mir nicht vorstellen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die Menschen nicht dann doch in der Tiefe ihres Herzens etwas Größeres und Wichtigeres ahnen. Hier wird gefeiert, dass der Sohn Gottes in die Welt eingetreten ist, einer von uns geworden ist. Das ist nicht ein schönes Fest mit allem möglichen romantischen Brauchtum umgeben, sondern das ist das Fest der Menschwerdung Gottes in dieser Welt. Uns ist geboren das Kindelein, uns ist geboren der Sohn Gottes, der in diesem Kinde, Jesus von Nazareth, einer von uns geworden ist. Warum ist das auch für uns in unserem Alltag so wichtig? Wir sind, liebe Zuschauer, schon öfter in unserem Glaubenskurs hier auf die Frage gestoßen, ich möchte doch Gott nahe kommen. Er soll für mich nicht ein Phantom sein, in unendlicher Distanz von mir entfernt, sondern ich möchte doch Gott selbst erleben. Hier ist der große Brückenschlag vollzogen worden. Es kommt nicht darauf an, dass wir auf dieser Welt alle möglichen mehr oder weniger raffinierten Methoden finden des Aufstiegs in die Welt Gottes, sondern entscheidend ist das, was von Gott hergekommen ist, dass er hinabgestiegen ist in unsere Welt, einer von uns geworden. Fasst man das zusammen, wird einem plötzlich deutlich, gerade in dieser Lehre verkündet die Kirche einen ungeheuren Trost. Sie bringt uns den ewigen Gott nahe, in der Gestalt seines eingeborenen Sohnes. Jesus, einer von uns, unser Bruder. Wir sind seine Brüder und Schwestern. Auch auf dieses Thema sind wir schon öfter gestoßen. Wir sollten der Kirche danken, dass sie hier keine Halbheiten zulässt, sondern den Glauben in absoluter Deutlichkeit verkündet. Schaut auf zu Christus. Er ist neben euch. Er ist bei euch. Er liebt euch. Er geht mit euch durch euer Leben. Aber ihr könnt wissen, das ist nicht nur ein menschlicher Beistand. Das ist nicht nur eine Hilfe, die euch gewährt wird von netten Menschen oder von einem ganz besonders ausgezeichneten Menschen, der euch unterhakt, um mit euch durchs Leben zu gehen. Der, der das tut, ist der Sohn Gottes selber. Und damit verbürgt er eine absolute Sicherheit damit, dass ihr euer ewiges Ziel erreichen könnt. Wenn ihr nur mit ihm zusammengeht durch euer Leben. Dafür ist der Sohn Gottes Mensch geworden. Diese Gedanken werden in unserem Büchlein, nach dem wir uns richten, ja noch einmal zusammengefasst. Und das möchte ich Ihnen, liebe Zuschauer, noch einmal am Schluss im Zusammenhang vorlesen. Er ist einer von uns geworden. Gottheit und Menschheit verbinden sich in der Person des Erlösers. Größeres kann für die Menschheit nicht geschehen. Für uns beide, liebe Kerstin, steckt darin auch Gottes Antwort auf unseren Wunsch, wir wollen Gott persönlich erleben. Und er macht es möglich. Wir begegnen dem Menschen Jesus Christus und damit Gott selbst. Verstehst du jetzt, warum ich es der Kirche so hoch anrechne, dass sie um die Klarheit der Glaubenssätze ringt und sie gegen alle Widerstände verteidigt? Hätte sie in der Streitfrage, wer ist Jesus, faule Kompromisse gemacht? Hätte sie nicht voll die wahre Gottheit und die wahre Menschheit Christi bekannt? Wir hätten das Größte aus den Augen verloren. Gott ist uns nahe gekommen. Ja, er ist einer von uns geworden. Das alles aber konnte nur geschehen, weil auch ein Mensch dabei mitgewirkt hat, Maria, sie hat uns den Heiland geboren und von ihr müssen wir nun auch noch ausführlich sprechen.